Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 347. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist André.
Moin moin.
Und André, wir haben ja heute Feiertag, aber, also heute ist Donnerstag, der 3. Oktober. In Deutschland feiert man da eigentlich den Tag der Deutschen Einheit. Wir feiern heute aber den Muttertag. Warum?
Ja, frage ich mich auch. Haben wir uns ein schönes Datum ausgesucht, um hier diesen alten Klassiker auszugraben. Und ja, ob das ein Feiertag ist, das muss jeder selbst wissen, sage ich mal. Also Muttertag natürlich an sich ein Feiertag für viele. Aber der Muttertag, den wir heute besprechen, der ist ein bisschen anders.
Ja, wir sprechen über den Troma-Klassiker aus dem Jahre 1980, der, ja, ich würde mal grob behaupten, dass der Film einen Legendenstatus hat, aber das hat viel weniger mit der Qualität des Films zu tun, würde ich mal behaupten.
Ja, das stimmt. Es ist eher so ein typisches Legendenrankungsding. Also der, weiß ich halt noch, war halt auch damals bei uns, als wir angefangen haben eben und so die ersten Horrorsachen auf VHS irgendwie zu besorgen und ja, bei mir war es ja ein Kumpel, der ein bisschen älter war, der über seinen älteren Bruder halt ja so den ersten Kram bezogen hat und ich weiß halt auch, Muttertag war da schon so einer der ersten, die da auf jeden Fall auch halt gefallen sind vom Namen her und das klang halt auch so, das klang halt so unverblümt, ne, so, ja, es gibt so einen Film Muttertag, da denkst du so, okay, ne, also du kannst dich doch da vorstellen, weil das klingt jetzt nicht nach einem bösen Film, Braindead schon, Muttertag nicht so, aber ja, deswegen, das weiß ich aber doch, es war auf jeden Fall einer der ersten, die mir auch so zu Ohren gekommen sind in dem Bereich, ja.
Ich habe ja, das wissen ja unsere Zuhörer, dass ich ja, glaube ich, ein paar Jahre später erst angefangen habe. Du warst da ja im Frühstarter, was dieses Thema angeht. Aber ich war ja trotzdem noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, als das irgendwie zur Sprache kam. Und ich hatte ja auch schon mehrfach erzählt, dass wir auch einen etwas älteren Kumpel hatten, der dann erzählte, oh, hier, Freitag der 13., ultra krass, müsst ihr sehen. Und nicht hier euren Kikiputz mit Scream, was ihr euch hier anguckt, das ist ja lächerlich. Und dann hat er auch so gesagt, und hier Muttertag, das ist richtig krass so. Und ich kann durchaus auch nachvollziehen, ich will jetzt noch nicht schon zu viel vorweggreifen, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass wir werden ja heute auch ein bisschen über den schrägen Humor von Troma wahrscheinlich so ein bisschen reden im Verlauf unseres Gesprächs. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der Film auch deshalb so einen krassen Status hatte. Ich meine, es war ja echt eine Schulhoflegende, da haben echt super viele Leute drüber geredet. Die meisten davon haben den Film zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch gar nicht gesehen gehabt. Dass der Humor, den der Film ja durchaus hat, ob man den jetzt gut findet oder nicht, dass der komplett übersehen wurde von damals, wie gesagt, von irgendwelchen pubertären Teenagern, die wir waren oder auch die ein, zwei Jahre älteren Kumpels, die wir hatten. Ich glaube, die haben diese schwarze Humorebene gar nicht gesehen und da haben dementsprechend den Film auch ganz anders für sich klassifiziert, so als reinen Splatterfilm sozusagen, aber viel weniger als die ja schwarze Komödie, die es ja durchaus eigentlich ist, ne?
Ja, absolut. War für uns genauso. Da ging es halt nur um die Härten, da ging es nur um die Brutalität. Und ja, so quirky er irgendwie ist, das hat man ja damals gar nicht verstanden. Also für uns war das halt trotzdem super hart, als wir ihn dann irgendwann mal gesehen haben. Und vor allem war es halt wieder diese typische Ehrfurcht, ne? Du hast halt wochenlang davon schon ganz halt gehört. Da gibt es diesen Film, Muttertag, super hart und so. Und dann irgendwann hast du ihn und dann sind ja deine Vorschussgedanken schon so hart, so, also so schon so eingestellt auf das, was du jetzt gleich sehen wirst. Von daher, ja, war das dann einfach nur so, boah, das ist so das Krasseste gerade, so, dass wir das überhaupt sehen können. Das Typische. Da blendet man halt alles andere aus, ja.
Aber vor allem damals war es halt wirklich noch so. Das war halt, da hatten wir, glaube ich, jetzt mit unserem, sag ich mal, mit unserer heutigen Horror-Experience kann man das ja nicht vergleichen mit damals. Aber da war es ja wirklich so, dass immer, wenn man so einen neuen Film dann, also neu in Anführungszeichen, bekommen hat. Also ich weiß noch, ich hatte zum Beispiel vor Muttertag total Schiss. Also ich habe wirklich, ich dachte so, wir haben dann auf einmal auch die so eine VHS bekommen in super schlechter Qualität, irgendwie schon 10-mal kopiert und weiß ich nicht was alles. Und wir hatten dann die Kassette so und dachte, gucken wir den jetzt? Nee, lass mal erst heute Abend gucken. Und dann abends so, nee, lass mal erst nachts gucken den Film und so weiter rausgeschoben, weil wir alle irgendwie Schiss hatten vor dem Film. Und dann war es wirklich so, dann hat man den geguckt und es war ja dann wirklich jedes Mal so, krass, sowas habe ich noch nie gesehen. So, ne, das war ja, wenn du das heute irgendjemandem zeigst, haben halt alle schon Hostel gesehen oder Serbian-Film oder whatever. Da, wenn du jetzt heute jemandem zum ersten Mal Muttertag zeigst, okay, die meisten werden wahrscheinlich mit der Schulter zucken, aber halt irgendwie Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er und für viele natürlich eben auch in den 80er Jahren, ganz klar, wenn du das zum ersten Mal siehst, denkst du, holy shit, was haben die sich da getraut, ne?
Ja, ja, absolut. Also ist ja kein Vergleich mehr. Ich meine, der Film ist ja auch, wenn wir gleich noch in den Fakten lernen, mittlerweile runter vom Index, ne, war damals ja auch direkt auf der Liste gelandet, ist mittlerweile ungekürzt ab 18 freigegeben. Da merkst du ja einfach auch, wie sich die Sehgewohnheiten verändert haben. Ne? Also nachdem, wenn man irgendwie mittlerweile durch alle Saws und Hostels durch ist, so die es da mal gab, wenn wir jetzt mal in diesem, sagen wir mal, typischen Torture-Bereich bleiben oder auch wenn du dir heute ein Revenge anguckst, ne, wenn man vom Rape and Revenge-Genre spricht, was da mittlerweile an Härten und so weiter einfach, sage ich mal, gang und gäbe sind, da ist Muttertag heutzutage gegen halt ein Witz, in Anführungszeichen.
Ja, und da, damals, du hast es schon angesprochen, der galt halt wirklich als Synonym für Gewaltverherrlichung in Medien in Deutschland und hat quasi diese komplette Indizierungs- und auch die Beschlagnahmungswelle ja eingeleitet, wenn man so will. Da gibt's ja diese, haben wir auch schon mal mehrfach drüber gesprochen hier, die berühmt-berüchtigte deutsche Fernsehdokumentation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Mama, Papa, Zombie, Horror für den Hausgebrauch. Immer wieder ein Klassiker, kann man sich einmal jährlich reinziehen, finde ich. Verlinken wir auch in den Shownotes oder spielen hier vielleicht kurz einen Einspieler dazu ein, aber verlinkt ist es auf jeden Fall.
Das ist ja wohl auch ganz erfolgreich in den Kinos gelaufen, der Film.
Ja, seit 2 Jahren. Ich denke, der läuft doch heute noch. Soll ich die Begründung machen?
Ja, würde ich vorschlagen.
Ja, dann lassen Sie uns einmal ein paar Gesichtspunkte zusammentragen. Ich würde sagen, wir gehen mal zunächst auf die äußerst realistisch dargestellte Gewalt ein.
Ja, und wie der Antragsteller hier auch zu Recht schreibt, die Selbstzweckhaftigkeit der exzessiven Gewaltdarstellung.
Ja, was mir noch wichtig erscheint, ist die Tendenz des Films, dass also die Gewalt der 2 Mädchen am Schluss als gerechtfertigt erscheint.
Ja, das halte ich auch für sehr gefährlich.
Tja, ich denke, dann unterzeichnen wir das Protokoll.
Ja, können wir machen, ist eindeutig.
Der Horrorschocker mit dem harmlosen Titel Muttertag gehört zu den mittlerweile über 450 Titeln, die von den Prüfern als jugendgefährdend eingestuft und auf den Index gesetzt wurden.
Das war ja damals wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was war Muttertag und war es Dawn of the Dead? Waren das, glaube ich, diese 2 Hauptfilme, die dort...
ich glaube Dawn, ja.
Ja, und ich glaube, war ein Zombie hing am Glockenseil? Ich weiß gar nicht, ob der da auch drin war, aber ich...
Ja, Glockenseil auch, ja, ja.
Ja, das waren so die schwarzen Schafe sozusagen, die Buh-Filme sozusagen für ja die Pädagogen und für die Eltern im Land und wer da alles und auch für die PolitikerInnen natürlich, die da Stunk gemacht haben gegen. Und es war so, dass tatsächlich Muttertag eine der, also klar, indiziert, beschlagnahmt, alles richtig soweit, aber der Film wurde wirklich bundesweit eingezogen. Also wirklich sämtliche Kinorollen wurden wirklich beschlagnahmt und einkassiert. Also das war wirklich auch nochmal eine Stufe sozusagen über der Beschlagnahmung, dass halt wirklich überall kontrolliert wurde, hier Kinorollen, nichts darf davon übrig bleiben, alles behördlich eingezogen. Das war schon halt echt krass. Und wenn wir uns den Film halt heute angucken, wie gesagt, klar, der ist immer noch hart, aber es ist schon lustig, wenn man halt, wie du eben schon gesagt hast, bedenkt, was man heutzutage halt frei zugänglich sehen kann. Also im Internet ja sowieso, ne? Also das ist ja eh mittlerweile ein, wie sagt man, ein, ich will jetzt nicht sagen ein Straffenland, weil ich was Negatives sagen will, eigentlich, ein ja unkontrollierbares Geschwülst an Gewalt und Sexualität, nenne ich es mal. Und da ist es schon absurd natürlich, wenn wir heute da 44 Jahre zurückblicken, ne? Oder 40 Jahre in dem Fall.
Total. Und ich meine, dass die Doku damals, Mama, Papa, Zombie, das sagen ja auch viele heute, die damals mitbekommen haben, das war für die damals halt kein Warnsignal, zumindest halt nicht, also für die Eltern ja, sondern aber für die Jüngeren war das halt eine Einkaufsliste, ne? Also das war ja einfach nur Inspiration, weil viele haben halt, ich meine, man darf halt nicht vergessen, dass das damals trotzdem eine Nische war, ne, diese Video-Nasties. Da, auch das war schon damals erstmal so Liebhabertum. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben das damit halt voll ins, eben ins Zentrum gerückt und darauf überhaupt aufmerksam gemacht. Ich glaube, die wenigsten hatten von einem Zombie im Glockenseil überhaupt gehört, bis zu der Doku. Das heißt, die haben sich damit ja auch überhaupt keinen Gefallen getan, sondern die haben damit erst recht angeregt, so, hey, da gibt's voll viel verbotenes Zeug, guck mal.
Ja, ein Thema, das gar nicht so in dieser Doku damals auch gar nicht zur Geltung kam, da ging's halt wirklich um die Gewaltdarstellung, also wirklich um den Splatter-Faktor und weniger eigentlich um die sexuelle Gewalt, die dort stattgefunden hat. Ich glaube, wir werden heute auch gar nicht ein so großes Hauptaugenmerk darauf legen, wer unsere Meinung zu dem Thema und auch mit ein bisschen wissenschaftlicher Unterfütterung einer tollen Gästin hören will, kann da noch mal ein paar Episoden zurückschauen, als wir über die I Spit on Your Grave-Reihe gesprochen haben. Da haben wir uns ja sehr ausführlich mit dem Thema Rape and Revenge und sexuelle Gewalt in solchen Filmen auseinandergesetzt. Das werden wir heute wahrscheinlich eher nicht so tiefgründig machen. Das Interessante ist ja eigentlich, dass das Muttertag ja trotzdem eigentlich so ein Holiday-Slasher ist. Also da hat man bei Troma sich auch gesagt, so, okay, Halloween, ne, war gerade der Film, der sozusagen noch in aller Munde war und sozusagen, ja, so ein bisschen Initiator war für das 80er-Jahre-Slasher-Kino, was jetzt eigentlich inhaltlich eigentlich recht wenig mit Muttertag zu tun hat, weil Muttertag eigentlich kein Slasher ist, finde ich. Aber es ist zumindest so ein Holiday-Horrorfilm. Das wird, das vergisst man immer ganz leicht, dass man sich für dieses kommerzielle Erscheinungsbild noch gegeben hat.
Ja, wobei ich ihn, also Muttertag, sage ich ja, verbinde ich jetzt trotzdem nicht so sehr wie als Feiertag, Holiday, wie natürlich irgendwie Ostern, Weihnachten, whatever. Aber im Grunde ja, genau. Und du gerade schon sagst, das finde ich eh ganz spannend, dass er, ich habe ja auch nochmal einiges noch dazu gelesen zum Film und ich finde es überraschend, wie oft er irgendwie als dem Slasher zugeordnet wird. Das habe ich ziemlich oft gelesen, nämlich. Dann war ich auch so, ja, okay, also der zweiten Hälfte vielleicht irgendwo schon. Aber er ist jetzt alles andere als ein klassischer Slasher natürlich, aber wird oft in dem Genre zugeordnet, ja.
Ja, es ist traumatypisch, würde ich sagen, hat man sich so ein bisschen alles, was damals angesagt war, was modern war in dem Bereich, eigentlich zusammenklabüstert, würde ich sagen. Also ich finde auch, ich habe den auch immer so ein bisschen so als Slasher klassifiziert, aber jetzt bei diesem Rewatch ist eigentlich so, wie dir jetzt wahrscheinlich auch klar aufgefallen, dass es eigentlich wirklich kein Slasher ist. Also ich finde, der hat so typische und viele Backwoods-Elemente, ne, so auch dieses Hillbilly-Ding, was wir heutzutage eben auch noch haben bei Filmen wie Wrong Turn und so weiter. Das ist halt damals noch der sozusagen, das, was Texas Chainsaw Massacre sozusagen ins Genre gebracht hat. Dann finde ich, sind da Survival-Aspekte drin, die aber natürlich auch irgendwie dem klassischen Rip-and-Revenge-Genre zuzuordnen sind. Und ich finde, im Endeffekt ist es eigentlich Last House on the Left und I Spit in Your Grave mit einer kleinen Prise Texas Chainsaw Massacre, weil eben so auch wieder diese typischen, da ist eine Tankstelle, da ist so ein alter Doom-Prophet, der sagt, hoffentlich geht ihr nicht in diesen Wald, so. Ja, und komplett. Eine ganze Menge schwarzer Humor, das würde ich so, also Rape and Revenge plus, ja, schwarzer Humor würde ich das klassifizieren. Aber Slasher ist da in der Tat eigentlich wenig drin, ne?
Ja, absolut. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass er so oft da eben genannt wird in dem Subgenre, aber gut. Versatzstücke sind da, ja.
So, bevor wir jetzt hier zu sehr in die Tiefe gehen, das tun wir gleich noch, einmal kurz die Fakten zum Film. Also wir reden heute über Mother's Day aus dem Jahre 1980, kam 1981 in Deutschland raus unter dem Namen Muttertag, ist ein Film von United Film Distribution Company, UFDC, und die haben den quasi publiziert, ist aber produziert worden von Troma Entertainment. Wenn ihr was zu Troma wissen wollt, wir erzählen euch gleich natürlich noch ein bisschen was dazu, aber auch da haben wir ausführlich schon mal mit unserem Gast Dominik geredet, der ja auch schon mal zu Besuch war in der Troma-Zentrale und darüber mal berichtet hat. Also da werden wir uns heute auch ein bisschen kürzer zu fassen. Ist eine amerikanische Produktion, hat auf Letterboxd aktuell eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5 und auf der IMDb eine 5,3 von 10. Kam, wie gesagt, 1980, genau gesagt am 19. September in die US-amerikanischen Kinos und am 15. Januar wurde der Film in der BRD veröffentlicht, hat 115.000 US-Dollar gekostet. Wie viel der Film tatsächlich eingespielt hat, lässt sich tatsächlich heute nicht mehr sagen. Wenn ihr den Film gucken wollt, gibt es mehrere Varianten. André hat eben schon gesagt, der Film ist mittlerweile mit einem FSK 18 freigegeben. Das heißt, es gibt auch eine deutsche Scheibe. Ich glaube, CMV hat die rausgebracht. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die, wer hatte die in Österreich rausgebracht? Ich weiß nicht mehr, ob es, ich glaube, XT-Video, wenn ich mich nicht ganz irre, hat die, glaube ich, rausgebracht. Die haben aber, glaube ich, ein paar, oder Illusions? Eins von beiden.
Ich weiß also irgendwie
das. Ja, die hatten auf jeden Fall ein paar technische Probleme, die Scheiben irgendwie mit dem Abspielen. Also ich empfehle an der Stelle entweder die Blu-ray aus England von 88 Films oder wer das wirklich in ultra krasser Qualität braucht. Und das finde ich super interessant. Dazu sage ich gleich noch was. Vinegar Syndrome hat den Film, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres als UHD rausgebracht. Die ist auch region free. Habe ich mir natürlich besorgt, rein zu Recherchezwecken natürlich. Und André, es ist wirklich erstaunlich, weil ich dachte gar nicht, dass der Film so gut aussehen kann, weil für mich war das wirklich immer ein Trauma-Film, schmuddelig produziert, und unsere VHS-Kopien damals haben ja auch diesen Eindruck erweckt, und ich fand auch die DVDs und so und auch die ersten Blu-rays, die man davon gesehen hat, die haben nie ein anderes Bild für mich vermittelt, und tatsächlich ist der Film gar nicht so hässlich, wie man denkt, wenn man ihn auf UHD zum ersten Mal sieht. Also ich war doch ein bisschen positiver gestimmt, was diese Aspekte angeht, als das früher der Fall war. Aber ob man den Film jetzt in Ultra HD braucht, das ist natürlich eine Frage für sich, ne?
Ja, aber gebe ich dir voll recht. Also genau, ich habe den auch, also ich habe ihn jetzt auf Tubi geguckt, weil da ist er auch drin. Und die haben auch eine neue Abtastung. Und ich war auch so, okay, in meinem letzten, weil ich habe den letzten Mal wirklich vor 20 Jahren geguckt. Ich habe den wirklich ewig nicht gesehen gehabt. Und ich habe noch eine alte Astro-DVD, ne? So, und auch die Qualitäten kennen wir. Und genau, ich hatte ihn auch abgespeichert, so als verrauschten, ramschigen, hässlichen Film. Und ich war auf Tubi schon so, okay, der sieht ja richtig gut aus. Also, ne, klar, immer noch 80s gut und Trauma gut, aber gut. Und da war ich auch schon so, ja, okay, das ist krass, was man da rausholen kann. Und das Vinegar Syndrome Release ist ja eh super, weil die auch extra auch neues Bonusmaterial angefertigt haben, ne, mit neuen Interviews und so weiter, wo auch noch mal ganz neue Sachen sogar ans Licht irgendwie kamen, die vorher noch nie auf einer anderen Veröffentlichung drauf waren und so. Richtig cool, ja.
Da sind tatsächlich, sind da ein paar echt spannende Specials drauf. Ist auch so ein Interview mit Eli Roth zum Beispiel, der dann auch nochmal erzählt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass er für, ich glaube, für Cabin Fever wollte er, glaube ich, die beiden Brüder anfragen, ob sie da einen Cameo-Auftritt, also die Filmbrüder, ob sie einen Cameo-Auftritt machen wollen in Cabin Fever, und er hat die nicht finden können, weil nämlich fast alle Leute aus Cast und Crew damals unter Pseudonym an dem Film mitgewirkt haben.
Ja, genau, genau.
Kein Gewerkschaftsfilm war und deswegen alle Leute quasi Fake-Namen, also Pseudonyme benutzt haben, und deswegen hat er die Leute nicht finden können. Heute weiß man natürlich, wer da die echten SchauspielerInnen waren, aber sind schon ein paar, wie du schon sagst, ein paar schöne Sachen bei.
Ja, aber genauso war das doch jetzt auch, meine ich, dass doch irgendwie jetzt noch in diesem in einem der Interviews ist nochmal rausgekommen, dass einer der Darsteller jetzt wirklich seit dem Release falsch überall gelistet war, weil der gar nicht so hieß.
Ja.
Und jetzt erst in dem Interview ist der richtige Name dann aufgetaucht, aber der ist leider auch schon verstorben, ja.
Ja, super interessant, ja. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Der Film läuft 90 Minuten, hat, wie gesagt, in Deutschland mittlerweile eine keine Jugendfreigabe als Freigabe. In den USA hatte er tatsächlich nie eine Freigabe, war immer komplett unrated, weil Troma da eh drauf geschissen hat auf irgendwelche Kinoauswertungen und so weiter. Von daher, also in Deutschland war der lange Zeit leicht geschnitten, auf VHS erhältlich. Da fehlten, glaube ich, damals Konstantin hat den rausgebracht. 11 Sekunden, und 1982 wurde er dann erstmals von der BPJS indiziert und 1984 dann nach Paragraph 131 Strafgesetzbuch beschlagnahmt. Und wenig später wurde dann diese Fassung, wie gesagt, bundesweit eingezogen und erzählt halt der Film zu den ganz wenigen Filmen, bei denen man eben auch wirklich die Kinorollen dann noch nachträglich beschlagnahmt hat. Und im März 2021 wurde der Film dann in allen Fassungen nach knapp 39 Jahren gestrichen von den entsprechenden Listen. Es war auch ein, wie man so schön sagt, ein Ausnahmefall, weil rein gerichtlich konnte man die Beschlagnahmung eigentlich nicht mehr aufheben, aber weil das eben technisch nicht möglich war, hat man das dann trotzdem über so eine Ausnahmefallregelung durchgesetzt. Ja, Thema Content Note, André, ich glaube, das ist so ein typischer Film, wo man sagen kann, wie drücke ich es jetzt aus? Ich sag mal so, man sollte jetzt, was bestimmte Themen angeht, nicht empfindlich sein, wenn man den Film sehen will. Also der ist auf der einen Seite natürlich sehr geschmacklos. Da fallen auch viele Sätze, die man heute so wahrscheinlich nicht mehr benutzen würde. Es geht dann eben auch um Vergewaltigung. Es geht um Folter. Ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, ob da so ein bisschen noch Inzest angedeutet wird, so was den Entstehungsprozess der beiden Brüder angeht. Hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Also das ist schon eben, wer ein bisschen weiß, was es mit Trauma auf sich hat, der weiß, glaube ich, was einen erwartet. Und für alle anderen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das noch empfehlenswert ist. Der ist schon halt wirklich geschmacklos, ne? Das ist halt so auch sehr pubertärer Humor, debiler Humor, würde ich sagen.
Ja, ja, vor allem das, genau.
Muss man zumindest als Kind seine Zeit einordnen können, ne?
Absolut, ja, ja. Also es ist wirklich geschmacklos, muss man halt wissen. Wie gesagt, wer schon mal kennt, wird die Richtung so ein bisschen kennen. Ist halt immer so ein bisschen Edgelord, bisschen so am Rande zur Geschmacklosigkeit, so, das ist schon alles drin, das muss man. Und das Ganze auch dann auch so übertrieben, fast schon belustigend dargestellt auch, ne? Das kommt dazu, die Darstellungsweise auch. Deswegen, da muss man so ein bisschen mit abkönnen und vor allem das auch, wie gesagt, abstrahieren können. Und für manche wirkt es dann auch halt schon schnell zu, fast so persiflagemäßig. Aber ja, die Geschmacklosigkeit definitiv ist auf jeden Fall bis zum Anschlag drin.
Ja, wir haben hier einen Bodycount von 6. Das klingt erstmal wenig, wie das dann verteilt ist. Werden wir gleich sehen. Thema Brutalität, André. Wie gesagt, der Film war damals, wie gesagt, als man den zum ersten Mal gesehen hat, war der halt krass. Ich habe den auch immer als super krass in Erinnerung gehabt. Ich sag mal so, gerade was auch die Qualität der Effekte angeht, wenn man das heutzutage sieht, das ist jetzt auch fürs Jahre 1980 jetzt nicht besonders gut gewesen, ne? Also ich weiß nicht, also der Film ist schon noch irgendwie brutal, aber das Production Value, die Qualität der Effekte sorgt dafür, dass das so ein bisschen runtergezogen wird, deswegen bin ich jetzt noch bei einer, aber auch eher hoch angesetzten 3 von 5, was das angeht, weil prinzipiell ist das brutal und auch einfach sehr gewalttätig, was wir da sehen, aber es ist auch nicht mehr so richtig ernst zu nehmen aus heutiger Sicht, ne? Ich meine, wie gesagt, die Intention des Films war noch nie besonders ernsthaft, aber du weißt, wie ich es meine.
Ja, absolut. Also letztendlich trotzdem ist es natürlich auf eine Weise hart, allein die Darstellung eben der Gewalt an Frauen natürlich, das ändert ja nichts daran, dass es irgendwie schlechte Effekte hat oder so, aber generell von dem, was wir mittlerweile alles gesehen haben und am heutigen Standard gemessen, ist das heute natürlich nicht mehr ganz so wirkungsvoll und ich bin da auch bei einer 3.
Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, war bei dieser Sichtung jetzt für unsere Episode, dass der Film durchaus Spannung bei mir erzeugt hat. Also ich muss sagen, ich hatte den nicht so in Erinnerung, dass ich da großartig, also ja, natürlich fiebert man ja irgendwie aus Prinzip schon auch mit den jungen Frauen, weil ja, ihnen wird halt Leid angetan und sie sind nicht unsympathisch und deswegen fiebert man automatisch mit. Aber ich muss sagen, immer dann, wenn es eben gerade um die Frauen geht und sie dort verfolgt werden oder sich verstecken vor irgendjemanden und dann hofft man schon und bangt man mit und hofft, dass sie da rauskommen. Und das hat für mich tatsächlich erstaunlich viel Spannung noch erzeugt, sodass ich da immer noch eine 2,5 von 5 vergeben würde. Also da ist so, ich hätte mir fast schon ein bisschen mehr davon gewünscht. Das war quasi die neu entdeckte Qualität des Films für mich.
Das habe ich nicht ganz so gefühlt. Also ich finde halt auch in der zweiten Hälfte, für mich bleibt es immer so, ja, also er hat schon irgendwo eine Grundspannung und ja, die Charaktere, die Figuren sind einem nicht völlig egal, das stimmt, was auch daran liegt, dass er sich relativ viel Zeit lässt für den Aufbau, also in Anführungszeichen relativ viel, aber ja, er schmeißt nicht einfach nur Figuren blind rein und macht nichts mit denen, sondern man hat schon eine gewisse Bindung irgendwann zu denen, das funktioniert auch ganz gut, aber ich fand es trotzdem irgendwie immer einen Tick zu drüber und so, ja, es ist trotzdem irgendwie Troma-esk. Da kam ich irgendwie nicht drüber hinweg. Also, ne, er ist nicht frei von Spannung, aber so ganz einsteigen konnte ich auch diesmal nicht so. Also, ich bin bei einer 2 von 5.
Ja, du hast es gesagt, wir haben es eben erwähnt, also der Film wurde von Troma produziert, hatten wir ja schon mehrfach besprochen hier. Die berühmte, aber gleichzeitig auch mutige und vor allem herzblütige Trash-Schmiede von Lloyd Kaufman und Michael Hertz. In dem Fall fungierte hier der Bruder von Lloyd Kaufman als Regisseur, nämlich Charles Kaufman, der auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit einem gewissen Warren Late, der später vor allem als Autor für Episoden von Law and Order und Criminal Intent und Co. seine Brötchen verdiente und das auch bis heute wohl noch tut. Bei Charles Kaufman sieht es ein bisschen anders aus. Der hat sich dann doch ziemlich früh aus dem Filmbusiness zurückgezogen und hat dann später, ich glaube in den 90er Jahren, eine eigene Bäckerei ins Leben gerufen. Ansonsten, wir haben es gesagt, der Film war jetzt kein Gewerkschaftsfilm, war so eine Non-Union-Produktion, die sehr kostengünstig organisiert und produziert wurde. Man hat sich dort vor allem mit Filmstudenten und Filmstudentinnen eingedeckt, die eben ohne Bezahlung gearbeitet haben, weil das war eben damals so, dass du, wenn du was in der, ja, in deinem CV, in deinem Lebenslauf stehen hattest, dann war das manchmal mehr wert, als wenn du irgendwie $200 Tagesgage oder sowas bei so einem Projekt mitgenommen hast. Und man hat hier auch wirklich seitens Stromer darauf geachtet, dass man bestenfalls, André, Filmstudenten mit Auto und mit Führerschein direkt verpflichten konnte, weil man so eben auch das Equipment direkt transportieren konnte und dann so noch ein bisschen Geld sparen konnte. So ist das ja, klar, im Independent-Filmbereich.
Wollte ich gerade sagen, da muss man ein bisschen erfinderisch werden im Indie-Bereich, da kriegt man nicht irgendwie alles gestellt, ja.
Ja, und dann haben eben auch vor allem eben viele Bekannte und Freunde mitgeholfen, zum Beispiel Susan Kaufman, das ist die Schwester von Charles und Lloyd, die hat zum Beispiel als Koordinatorin am Set gearbeitet, die hat auch den Drehort zum Beispiel entdeckt, also da hat man viel sich untereinander geholfen, auch was so die Drehorte angeht, zum Beispiel gibt ja ein paar Szenen am Anfang, die in New York City spielen und auch da hat man zum Beispiel Wohnungen von Freunden, von Statisten oder hier eben von Cast- und Crewmitgliedern verwendet. Es gab nur einen Wohnwagen für alle Leute dort und in diesem Wohnwagen mussten dann auch, war auch die Kostümanprobe und das Make-up-Department drin. Ein Catering gab es erst gar nicht, weil dafür kein Geld war. Also ja, selbst mit $115.000 konnte man, glaube ich, im Jahr 1980 dann wirklich nicht mehr so viel anfangen, würde ich sagen. Ne? Also deswegen konnte man irgendwie sich auch keine Studio-Drehs oder sowas leisten, musste alles on-location drehen, aber das ist, glaube ich, eine Sache, die dem Film auch ganz gut zugute gekommen ist. Im Cast, André, wir haben es schon gesagt, viele Leute waren dort unterwegs, die zwar normalerweise eine SGA-Gewerkschaft waren, aber eben hier in diesem Non-Union-Film eben trotzdem mitspielen wollten und das geht dann eben nicht unter ihrem normalen Namen, offiziell durften sie nicht mitspielen, haben dann eben Pseudonyme benutzt, tritt hier die Schauspielerin Beatrice Pons, die hier die Mutter, die krasse Mutter spielt und ja auch für mich eines der Highlights des Films darstellt, die ist hier unter dem Namen Rose Ross aufgetreten. Die war ja vor allem also vor Muttertag als TV-Schauspielerin bekannt und auch anerkannt, hat glaube ich auch echt noch 10 Jahre danach gearbeitet, bis sie dann 1991 ich glaube, mit 85 Jahren verstorben ist. Aber wie du schon gesagt hast, da waren eben zum Beispiel die beiden Brüderdarsteller. Ich glaube, du meintest nämlich Frederick Coffin, der eigentlich sogar der bekannteste war aus der Sicht des Casts, wenn wir ihn heute anschauen. Er hat halt in Filmen mitgespielt wie Wayne's World, Hard to Kill, den Alone in the Dark, den wir schon mal besprochen haben, oder Identity. Aber alle konnten irgendwie diesen Namen nie so richtig in Verbindung bringen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie war denn sein. Es wurde ja mittlerweile überall angepasst, deswegen weiß ich sein Pseudonym gerade nicht mehr, wie er hieß. Ist ja, wie gesagt, 2003 auch schon verstorben mit 60 Jahren. Und heute weiß man, dass er das eben war dort, der dort in Muttertag einen der Brüder gespielt hat. Den anderen kennt man auch. Michael McCleary hat zum Beispiel Joyride mitgespielt und in LA Confidential hat ein total markantes Gesicht. Irgendwie habe ich den auch in viel mehr Filmen wahrgenommen, als er tatsächlich mitgespielt hat, weil das irgendwie so ein einprägsames Gesicht ist. Ja, aber das war damals schon so eine Sache, ne, dass die Leute dann eben, um Geld zu verdienen, dann eben doch in solchen Produktionen mitgewirkt haben, in denen sie eigentlich gar nicht mitwirken durften, ne?
Ja, das ist super spannend. Und was natürlich auch wieder, also mit der Union, gleichzeitig immer noch auch natürlich auch das Zeitalter der Verwerflichkeit in dem Genre wahrscheinlich auch, ne? So dem Motto. Ja. Wenn man anerkannte TV-Schauspielerin ist, dann sollte man da vielleicht lieber einen Alternativnamen nehmen, damit man vielleicht nicht in Verruf gerät und sowas. Das ist schon echt immer noch super spannend, auf jeden Fall. Und es ging auf jeden Fall beim Cast um den Frederick Coffin und ich hatte das noch gelesen, aber Frederick Coffin ist der richtige Name.
Ja, das ist der richtige. Und dadurch hat man ja später herausgefunden, dass das der Schauspieler, der eigentlich bekannt ist, tatsächlich auch derselbe ist, der damals damit gespielt hat.
Ja, okay, alles klar. Ja, ich hatte es irgendwo gelesen, wie der andere Name war. Vielleicht finde ich es gleich nochmal.
Ja, und das war, es ist schon interessant, wenn man sich, wie gesagt, wir sind ja selbst, glaube ich, so richtig erst auf dieses ganze Thema Non-Union und Union-Filme und so weiter jetzt in unseren Sommerfolgen über Freitag der 13. so ein bisschen ja auch nochmal aufmerksam geworden. Also na klar, in den letzten Jahren, gerade letztes Jahr beim Streik der SGA und so weiter, war das natürlich auch ein großes Thema, aber dass das halt eben auch gerade in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre noch so ein Thema war, das war mir tatsächlich nicht so bewusst, ja.
Ja, so ach so, genau, ich hab's gefunden gerade. Nee, genau, ja. Frederick Coffin ist nämlich der Fake-Name. Der echte ist Gary Pollard. Der Schauspieler hieß eigentlich Gary Pollard, er ist aber übergelistet als Frederick Coffin und das war das Synonym. Und dass es Gary Pollard war, wurde erst durch Michael McCleary, also Adley, bestätigt.
Ja.
Auf der Vinegar Syndromes Blue UHD im Interview, dass das eigentlich Gary Pollard war. Das wusste sonst niemand bis dahin. Aber der ist auch schon verstorben.
Ja, genau, 2003.
So ist es, genau.
Ja.
Aber Frederick Coffin ist der Fake-Name.
Ja. Ah, okay.
Super spannend.
Ja, total. Dann haben wir das nochmal aufgeklärt. Ja, und der hatte übrigens tatsächlich die eine der drei Schauspielerinnen gedatet zu dem Zeitpunkt, die Deborah Luce. Und das hat dann Charles Kaufman rausgekriegt und hat gesagt, ja Leute, also das funktioniert nicht, dass hier sich ein Vergewaltigungsopfer und der Vergewaltiger hier am Set daten. Das funktioniert nicht, verschiebt mal bitte eure Datingphase auf die Zeit nach Muttertag. Und das haben sie dann auch gemacht und waren dann auch noch irgendwie 3 oder 4 Jahre lang auch noch ein Paar. Ansonsten ist die Nandri Henriksen, die hier die Abby gespielt hat, die ist auch ganz kurzfristig in den Film reingekommen, weil die eigentliche Schauspielerin 2 Tage vor dem Dreh abgesagt hat und der Cutter Daniel Löwenthal, der schlug dann seine Schwester vor und das war eben Nancy Henriksen und die hat dann so kurzfristig ihre allererste Filmrolle bekommen. Ja, gedreht wurde der Film in New Jersey, größtenteils in einem seit damals schon 15 Jahre leerstehenden Haus, von dem sich dann später André herausstellte, jetzt sind wir wieder bei True Crime, dass der Besitzer ermordet wurde, denn während des Drehs fand man dessen Überreste tatsächlich.
Ja. Alter, kann man gleich noch eine 2. Folge dranhängen für True Crime Germany. Ja. Ja gut, True Crime New Jersey eher. Ja, aber krass.
Ja, das sind schon manchmal interessante Sachen, ja. Haben sie direkt noch ein Verbrechen aufgedeckt. Ja, schauen wir uns jetzt mal den Film an. Ich glaube, bei diesem Film erübrigt es sich so ein bisschen, dass wir jetzt da eine 2-stündige Inhaltsangabe hören. Aber André, fass doch vielleicht noch mal ganz kurz zusammen, worum es grob in Muttertag geht. Mhm.
Die Freundinnen Abby, Jackie und Tina treffen sich jedes Jahr zu einem Campingwochenende, das jedes Mal von einer anderen organisiert wird und die Frauen an einen anderen Ort führt. Während sie Erinnerungen an ihre Schulzeit austauschen, werden sie von 2 Brüdern brutal verschleppt. Ins Haus der wahnsinnigen Mutter und zu deren Entzücken gefoltert, vergewaltigt und grauenvoll gequält. Als Jackie stirbt, kennen Abby und Tina nur eins: erbarmungslose Rache.
Ja, so sieht's aus. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Humor gleich an, weil wir haben es ja genre-technisch schon so ein bisschen eingeordnet, ne? Wir haben hier wenig Slasher, viel Backwoods, ein bisschen Survival, sehr viel klassisches Rape and Revenge im Stil von Nest House on the Left und I Spit in Your Grave und eben sehr viel schwarzer Humor und das ist, ja, es ist mir wirklich, ja, jetzt dieses Mal natürlich sehr doll aufgefallen, beim letzten Mal auch schon, aber gerade, wie wir es eben schon gesagt haben, als man die Filme so das erste und zweite Mal gesehen hat, was ja dann wirklich halt schon irgendwie 20 Jahre oder länger her ist, da ist mir das nie so aufgefallen, da war mir auch Trauma noch nicht so ein Begriff, da war mir auch irgendwie mit meiner damals geringen Filmerfahrung gar nicht klar, dass man solche harten Bilder gleichzeitig mit so einer, ja, wie gesagt, über Humor lässt sich natürlich streiten, aber zumindest in der Absicht humorvollen Tonalität unterlegen kann. Das war, das war mir damals echt nicht bewusst, ne?
Nee, hat mich auch wieder wirklich jetzt diesmal überrascht. Und ja, man hatte das damals, wie gesagt, überhaupt nicht das auf dem Schirm, weil man diese Erwartungshaltungen halt einfach hatte, ne? Es war halt was Verbotenes und es war was, wo man schon wusste, das ist irgendwie super brutal und nichts für Kinder und was auch immer. Aber jetzt, wenn man einfach den Film mal ganz nüchtern betrachtet, ja, fällt einem das erst richtig auf. Also vor allem jetzt, wo man auch so bewanderter mit Trauma ist, ne? Man kennt so ein bisschen diese Stilistik, die ist da halt drin. Es fällt direkt am Anfang in der Eröffnungsszene auch schon auf, in dieser Versammlung da, kommen gleich noch drauf zu sprechen, ja auch. Das hat einfach alles, die Bildsprache allein schon, das ist alles so ein bisschen drüber. Das wirkt fast wie so eine Simpsons-Folge irgendwie. Das wirkt alles nicht echt. Das wirkt alles wie so ein überzeichnetes Schauspielhaus und das, das zieht sich halt durch den ganzen Film. Genau, es wirkt nicht echt. Es wirkt irgendwie einfach wie so ein Theater, wie so ein bisschen wie so ein Kasperle-Theater mit härteren Themen. Aber ja, das ist mir auch sofort wieder aufgefallen und hatte ich auch wirklich so gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, nee.
Ja, und das ist natürlich ein Humor, wie gesagt, das haben wir eben schon gesagt, er ist auf der einen Seite geschmacklos, er ist jetzt auch, ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit, ich finde, der hat so, tatsächlich so ein paar ziemlich clevere Ansätze, der hat ja auch überraschenderweise, und das ist mir wirklich jetzt erst dieses Mal aufgefallen, durchaus auch ein paar gesellschaftskritische Themen, die er dort besprechen will, aber der Humor selbst, der ist eher von der, ja, kann man schon sagen, von der debilen Sorte und entsteht, wie du schon eben gesagt hast, vor allem durch die völlig überzeichneten Figuren. Ne? Die sind halt, ja, bei den drei jungen Frauen kann man noch so ein bisschen drüber streiten, aber auch die erfüllen letztendlich ja auch ihre Stereotypen dort im Film und alle anderen Figuren drumherum, das sind halt Comicfiguren, wenn man so will. Ne? Und daraus zieht der Film eben, dass er eben doch vielleicht nicht so ernst zu nehmen ist, wie man dachte. Und gerade der Anfang, du hast es gesagt, da sind wir auf so einer Veranstaltung, man nennt das, glaube ich, in Amerika auch so Quick-Fix-Marathon. Das heißt, das sind so Better-Life-Veranstaltungen mit irgendwelchen Lebens-Lifestyle-Gurus, so, die man heute vor allem auf TikTok wahrscheinlich wiederfindet, die eben einem, ja, auf einfachste Art und Weise irgendwie ein besseres Leben versprechen und durch irgendwelche, ja, hier, das sind die 5 Gebote, die musst du einhalten, sei immer nett zu deinen Nachbarn, arbeite hart und mach Überstunden, whatever, und dann wirst du am Ende glücklich sein, so. Und da lernen wir halt zum einen eine ältere Frau kennen und ein jüngeres Paar und die wollen irgendwie noch ein Stück mitgenommen werden und die ältere Frau erklärt sich bereit, die beiden mitzunehmen und das ist natürlich eine Sache, das muss ich sagen, das ist schwierig zu beschreiben, finde ich, André. Ich finde, es ist ein sehr genialer Twist eigentlich, der da entsteht, der aber gleichzeitig irgendwie kein Twist ist. Wir als Zuschauer sollen ja nun denken irgendwie, dass dieses Paar die alte Frau im Auto ausrauben wird oder dass sie es zumindest tun wollen. Aber es kommt ja dann komplett anders. Das Auto bleibt im Wald stehen und plötzlich tauchen die 2 Söhne der alten Frau auf und töten eben dieses Tramper-Paar. Und das ist halt wirklich ein toller Twist, finde ich. Allerdings bringt es nichts, wenn man das Filmposter kennt und auch weiß, wie der Film heißt, Muttertag. Und dadurch ist es irgendwie, verstehst du, wenn man quasi den Filmtitel nicht kennt und auch das Filmposter nicht kennt und absolut nichts über den Film weiß, dann könnte man halt von dieser ersten Sequenz komplett überrascht werden und denkt so, ah krass, die alte Frau steckt dahinter und die bringen jetzt das Paar um, von denen ich eigentlich dachte, dass sie die Bösen wären. Aber wenn der Film halt schon Muttertag heißt, dann hat man irgendwie so eine gewisse Vorahnung, dass diese alte Frau das Faustkind in den Ohren hat, ne?
Ja, ja, komplett, das funktioniert halt gar nicht. Auch aber auch wie das halt aufgebauscht wird, ne? So die werden halt so ein bisschen shady in Szene gesetzt, ne? Die beiden das Paar und du sollst halt so, es ist ja voll auf ausgelegt, dass du halt die falschen Erwartungen bekommst, aber eben das, wenn du ganz so Grundprämisse halbwegs kennst, dann kann das gar nicht funktionieren. Ja, fand ich auch ein bisschen weird.
Ich finde die blonde junge Dame dort mit dem Bandana um die Stirn sieht mehr aus wie Lady Gaga, als Lady Gaga aussieht, finde ich. Ist das auch aufgefallen?
Mega lustig, ja. Ich habe den Film meiner Freundin geguckt, sie auch sofort, ist das Lady Gaga in Jung? Ich so, nee, es ist aus den 80ern, ja. Aber sie ist komplett, ist richtig krass. Also sie hat wirklich richtig krasse Ähnlichkeit, ja.
Ja. Und was natürlich ein richtig interessanter Zufall ist, das habe ich jetzt auch durch die Specials dort auf der Vinegar Syndrome UHD erfahren, dass natürlich zum einen, ne, ich meine, wir haben uns den ganzen Sommer damit beschäftigt, ich meine, wir sind im Jahr 1980, das ist auch der Jahrgang von Freitag der 13., dass man wirklich diese 2 Filme hat mit der, wir haben hier die böse Mutter-Thematik und das Geniale ist, dass beide Filme, also Freitag der 13. und Muttertag, zur selben Zeit gedreht wurden, am selben Ort. Da ist nur eine Straße zwischen gewesen quasi. Die einen haben auf der anderen Straßenseite ihren Film gedreht und die anderen auf der rechten Straßenseite so ihren Film gedreht. Das sind teilweise Sets, wenn du guckst, die sind komplett identisch teilweise.
Das ist echt so krass, ja. Mega lustig.
Dann halt auch noch mit derselben Thematik so ein bisschen, dass die Mutter halt sozusagen dort die jungen Leute slashed, wenn man so will. Oder zumindest.
Vielleicht gab es das irgendwie zum halben Preis, weil es schon benutzt war.
Ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, und wir lernen dann drei, nachdem die hier quasi schon tot sind, drei neue junge Frauen kennen, zunächst unabhängig voneinander, haben so ein paar, ja, unterschiedliche Charaktertraits bekommen. Bei der einen merkt man, dass, ich weiß, das war Abby, glaube ich, dass sie ja auch ein seltsames Verhältnis zu ihrer pflegebedürftigen Mutter hat, die sie scheinbar ganz schön unter ihrer Schirmherrschaft hat dort und sie auch, ja, wie sagt man, zumindest psychisch durchaus auch fertig macht und dass Abby darunter zu leiden hat. Dann haben wir Tina, heißt sie überhaupt Tina? Heißt sie nicht Trina? Die ist doch Trina, oder? Bin ich jetzt falsch?
Ich glaube auch, die Blonde? Ja.
Ich glaube, das war jetzt hier eine Inhaltsangabe, die ich hier aus dem deutschen Buch, die Top-Filme von 1981 gezogen habe.
Ja, sie heißt Trina.
Ja, Trina, genau. Aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn man solche amerikanischen Namen dann eingedeutscht hätte. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Das ist auch übrigens nicht der einzige Namensfehler in der deutschen Synchronfassung. Dort hat man nämlich die Namen der beiden Brüder vertauscht in der deutschen Synchro. Das ist auch sehr interessant. Ja, auf jeden Fall lernen wir diese drei jungen Frauen kennen. Trina, die ist so ein bisschen schon rausgewachsen aus der Sache. Die versteht eigentlich auch gar nicht, warum sie immer noch diese alljährlichen gemeinsam Ausflüge machen würden, ob sie nicht schon viel zu alt dafür wären und so weiter. Und dann lernen wir noch Jackie kennen, die da auch durchaus, da erkennt man auch so ein bisschen die Gesellschaftskritik drin. Erstmal zunächst, als Jackie nach Hause kommt und von ihrem Freund dort in Anführungszeichen überrascht wird, der einfach so ein Prank spielt, als würde er sie jetzt vergewaltigen und töten wollen. Also ganz ehrlich, in der Realität, solche Pranks, ich glaube, die sind ganz schön gefährlich. Also ich kann mir vorstellen, wenn man so einen Prank in der Realität macht, André, da sind bestimmt schon die ein oder anderen Leute ums Leben gekommen bei.
Ja, vor allem halt, ist ja kein Prank. Er hebt sie ja so hoch. Du siehst ja richtig, dass sie quasi auch die Füße nicht mehr auf dem Boden hat. Ja. Sie richtig so in der Luft hält. Und also das ist ja kein Prank. Das ist ja schon wirklich ein tätlicher Übergriff.
Ja, und dass sich da dann irgendwie aus Versehen mal so ein Opfer dieses Pranks irgendwie aus
zu
Versehen
sehr vielleicht wehrt mal
Messer greift
so.
Und zuhört, ja. Oder sowas, das kann durchaus mal passieren. Und es geht dann auch interessant weiter. Er sagt dann auch irgendwie so, geh du mal arbeiten, bitte. Ich würde ja auch, aber ich bleib lieber zu Hause, weil irgendwie arbeiten von 9 to 5, das geht irgendwie nicht. Und dann siehst du halt, wie er sich so eine Line Koks zieht und sich erstmal auf die Couch legt zum Schlafen. Das ist halt auch sehr, sehr witzig in dem Fall. Und das
ja, und sie auch ist, ja, so beim Rausgehen, so, ich liebe dich. Und sie, so, ja, hau ab.
Ja. Also
sehr, sehr gesunde Beziehung offensichtlich.
Ja, totale Liebe ist es bei den beiden. Das Interessante ist ja, dass Jackie, die ja hier Opfer dieses Pranks wird, ja den anderen beiden Frauen im Wald dann später ja selber so einen ähnlichen Prank spielt, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie da auch irgendwie, was hat die sie, ist sie da mit diesem Fake-Messer auf die beiden losgegangen?
Kannst du ja, erinnern? Genau. Ja.
Also man kann nicht mal sagen, oh, die Arme, das ist ja.
Nee, das. Echt, ist wahrscheinlich eine Hassliebe und sie findet es eigentlich ganz nice.
Ja, das glaube ich auch. Ja, und ansonsten, André, wir haben hier am Anfang noch ein bisschen New York City, was mal wieder wie so eine Art Irrenhaus dargestellt wird. Das ist am Anfang so ein komischer, schwarzer Typ, von dem du denkst, so, ja, ist eigentlich ganz sympathisch. Auf einmal, okay, der ist völlig crazy. Dann der Alkoholiker dort, der irgendwie Verschwörungstheorien über die Rockefellers erzählt und die seltsame Frau, die da einfach singt. Das ist typisch New York City, 80er Jahre, wie wir es schon in so vielen Filmen gesehen haben. Einfach ein komplettes Drecksloch, in dem man nicht wohnen wollen würde. Und ich glaube, die drei jungen Frauen sind auch ziemlich froh, wenn sie da mal eine Landpartie machen können für ein Wochenende, ne?
Oder, Berlin, New York in den 80ern oder Berlin 2024, man weiß es halt nicht. Aber das ist ja auch wieder dieser in Anführungszeichen politische Kommentar, wo nämlich der Schwarze dann da rauskommt, der ist ja irgendwie so Portier vom Hotel.
Ja.
Und stürmt dann so raus und meint irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es im O-Ton geguckt, ich krieg's mir nicht mehr genau zusammen, weil er meint dann irgendwie, ich kann hier gar nicht frei sein, solange ich irgendwie ein schwarzer Mann in Amerika bin oder sowas und geht wieder rein.
Ja.
Also da sind ja auch so kleine Kommentare irgendwie dabei, so gesellschaftspolitische, aber die ja in diesem Film überhaupt keine Bewandtnis haben.
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich viel dann doch drin, was so über den typischen American Way of Life so in Nebensätzen erzählt wird. Es geht dann in die Wildnis, also Wildnis, ne? Also irgendwo in den Wald dort. Jackie, Abby und Trina machen dort ihren Ausflug. Sie machen halt eben seit Ewigkeiten einmal im Jahr diese spontanen Trips, die immer von einer anderen der dreien organisiert wird. Das basiert auch auf realen Erlebnissen von Charles Kaufmann, der sowas früher eben auch mit seinen Freunden veranstaltet hat. Ja, und dann haben wir, André, eben das Typische, was wir aus so vielen Filmen kennen. Natürlich vor allem auch aus Filmen, die eben nach 1980 erschienen sind, aber das verdrängt man im Kopf immer auch so ein bisschen. Selbst bei so alten Filmen wie Muttertag sagt man sich schon, ach, das sind ja die ganzen Tropes. Selbst wenn die Filme die Tropes erst erfunden haben, aber es ist schon, das kennt man halt alles, ne? Typische Backwoods-Sachen, das ist eine alte Tankstelle, dass der Doom Prophet irgendwie sagt, don't go messing up in the Deep Barrens. Und dieses typische, hier kommen die drei jungen Frauen aus der Stadtbevölkerung hier, die sind super freizügig und sind kulturell bewandert und so weiter, und da ist die Landbevölkerung dort, die von nichts eine Ahnung haben, die ungebildet sind und so weiter, halt diese typischen Themen, die wir immer in solchen Filmen haben, ne?
Ja, da checkt er auf jeden Fall euch alle Boxen ab, die man irgendwie braucht für so einen typischen Film, wie gesagt, Doom Prophet, auch absolut Abziehbild, wobei es ganz geil ist, wo sie auch reinkommen, diesen komischen Papiermasken, erstmal den ganzen Laden verwüsten, er steht da einfach nur und denkt, ja, was macht ihr eigentlich hier? Also sie sind ja auch nicht ganz unschuldig, sage ich mal. Sie benehmen sich ja auch wieder wie die Axt im Walde, wortwörtlich. Und ja, aber sonst alles dabei. Natürlich noch nackt in den See springen und alles. Witzigerweise, kurzer Funfact, ich habe mir auf Tubi wieder geguckt. Nachdem der Film vorbei war, ist automatisch, springt er ja weiter zurück im nächsten Film. Und da ist direkt Tourist Trap gestartet, den wir ja auch hier besprochen haben. Ja. Und ich habe den einfach mal laufen lassen, irgendwie die ersten 15 Minuten oder so. Und da springen sie auch am Anfang gleich auf ihrem Weg zu diesem Haus direkt nackt in den See und werden ja von diesem komischen Farmer getroffen. Das ist wirklich, also da merkst du wirklich, so, diese Formelhaftigkeit dieser Filme damals war erschreckend, ja.
Ja, erschreckend funktionierend.
Ja.
Um es mal positiv zu formulieren, ja. Und dann haben wir auch wieder das, was wir so fast so ein bisschen, was du eben schon angedeutet hast, was wir halt auch in dem Freitag der 13. Film dann hatten, ne? Irgendwie muss man die Zeit so ein bisschen strecken. Da gibt's jetzt im Wald auch nicht so viele Möglichkeiten für die jungen Frauen, also gibt's natürlich wieder Nacktbaden, ist natürlich klar. Sie zelten dann nachts dort am Lagerfeuer, grillen ein paar Marshmallows dort und nach 30 Minuten, also Filmminuten, werden sie dann hinterrücks überfallen von diesen zwei Brüdern, die wir ja schon aus der Eröffnungssequenz kennen, und werden dort gekidnappt und gequält. Und ja, dann kommen noch ein paar ziemlich unangenehme Situationen dort. Sie werden eben vergewaltigt und müssen an so seltsamen Rollenspielen, würde ich sie mal nennen, der Brüder teilnehmen, die aber ja, zur Ergötzung der Mutter vor allem beitragen sollen. Also die Mutter zwingt sozusagen ihre beiden Söhne dazu, diese Rollenspiele dort zu veranstalten. Ich weiß gar nicht, was mussten sie dort machen? So halt so Situationen irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ist jetzt ein bisschen paraphrasiert. Dass dort irgendwie eine junge Frau sitzt dort allein auf der Parkbank und wird von einem Typen angesprochen und dann vergewaltigt sie. Also sie spielen halt so Rollen sozusagen und die jungen Frauen
müssen. Ja, machen so ein bisschen Impro-Theater und die Mutter findet das halt belustigend und genau, ja.
Ja, quasi so wie Lehrerin und Lehrerin sei schon Lehrer und Schülerin und so ein Quatsch da führen sie dort auf. Und die Mutter sitzt halt dort in ihrem Stuhl davor und schaut sich das Ganze an und wird dadurch erheitert. Und das ist schon, ja. Fällt dann doch ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob der Film da irgendwie eine Stellung beziehen will oder ob das halt einfach nur so ins Drehbuch geschrieben wurde, dass halt eben die Söhne eigentlich auch, natürlich sind sie gewalttätig und sind schlimme Männer, aber dass sie eben schon, glaube ich, so geworden sind, weil sie unter dieser Frau aufgewachsen sind, ne? Also das ist schon ganz klar, dass die Mutter dort hier die, wie sagt man, die, ist sie Patriarchin? Ja, sagt man so, ne?
Ja. Also ist halt die ist halt die treibende Kraft hinter allem, ja.
Ja.
Sie stiftet an, sie will dieses, in Anführungszeichen, Entertainment halt, ja.
Ich hatte viel vergessen von dem, was dort passiert, muss ich gestehen. Also ich hatte echt so von damals die ganzen die richtigen Splatter-Szenen noch im Kopf. Von Rest hatte ich tatsächlich zwischenzeitlich echt fast alles vergessen und war dann von der einen oder anderen Szene dann durchaus auch überrascht, aber teilweise auch ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen.
Ja, same, weil es ist, die Handlung per se ist ja auch wirklich nicht spannend. Also was dazwischen sonst passiert, ist nicht der Rede wert eigentlich. Also es passiert dann auch nicht mehr viel eben, was da vorantreibt, außer eben die Motivation dann eben der Opfer, sich zur Wehr zu setzen irgendwann. Aber alles dazwischen ist schon irgendwie halt sehr Nonsens, einfach Füllmaterial, ja.
Die Brüder wurden übrigens nach US-Präsidenten benannt. Also der Adley, einer der Brüder, der ist nach Adley Stevenson benannt, und Ike, ist der Spitzname von Dwight Eisenhower damals gewesen. Das als Randnotiz. Aber eine Sache, und die finde ich interessant, André, ist gerade, weil wir diese sexuelle Gewalt angesprochen haben und diese permanente Folter. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen grenzwertig finde, ist, und ich glaube, das war auch damals sicherlich das Problem für die Behörden, das Problem, das eben damals massiv ins Auge gesprungen ist, ist so ein bisschen die Verhöhnung der Opfer. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass hier wirklich, also die Frauen werden eben nicht nur vergewaltigt und gefoltert, sondern die Täter, also die beiden Brüder und auch die Mutter, die machen sich wirklich auch lustig darüber, über das, was sie dort tun und über ihre Opfer und lachen die aus und verhänseln die und also es ist halt wirklich eine Verhöhnung, die dort stattfindet. Und da muss ich sagen, ist für mich so, da hat sich so die Frage gestellt, wie ernsthaft soll das in diesem Moment sein? Und also als was die Filmemacher sich gedacht haben und wie die Wirkung auf uns ist. Diese Frage habe ich mir so ein bisschen gestellt. Ich finde schon, da liegt so ein kleiner Unterschied drin. Ich finde, dass sie sich das wahrscheinlich gedacht haben, ja, die Brüder, die sind ja super crazy unterwegs und das stellen wir hier nochmal dar. Aber die tatsächliche Wirkung in den wenigen Momenten, die bei mir noch ernsthaft gewirkt haben, war hier schon so, okay, hier geht man ganz schön darauf, dass man die Opfer der sexuellen Gewalt, ja, sich irgendwie, dass sie irgendwie, wie drückt man es aus, dass man sich darüber belustigt und die verhöhnt so ein bisschen. Auch wenn es nicht die Absicht war damals, aber so diese Wirkung hat es auf mich.
Ja, aber entsteht die Wirkung durch den Film für dich oder durch die anderen Figuren? Weil das ist ja das Ding, also die Brüder und auch die Mutter, die, ja, sie belustigen sich ja an dem Leid der Opfer. Und das wird ja auch so rausgestellt. Also sie machen sie ja, sie schänden sie halt, sie missbrauchen sie, sie foltern sie und das machen sie ja zu ihrem Vergnügen. Aber findest du auch, dass der Film selbst die Frauen dann wie lächerlich macht oder findest du, das geht durch die Figuren aus? Weil ich finde, es geht durch die Figuren aus. Und das erzählt ja dann nicht der Film selbst, sondern die Figuren machen das jetzt zu ihrer Belustigung, weil sie halt, ja, das ist halt ihr Kink oder wie man es nennen möchte.
Nee, also der Film macht sich, also wie drückt man es aus, der Film hat nicht die falsche Intention. Ich weiß nur nicht, ob er überhaupt eine Intention in diesem Fall hatte.
Okay.
Also die Wirkung, natürlich geht das durch die Figuren aus. Also nicht der Film verhöhnt die Opfer, sondern die Figuren im Film, wie du schon sagst, die verhöhnen die Opfer. Ich glaube aber trotzdem, dass das halt so dieser Punkt war, wo, glaube ich, die Behörden gesagt haben, okay, das geht halt nicht durch dann irgendwie, wenn die Opfer sozusagen nochmal zusätzlich erniedrigt werden irgendwie, das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das so dieser typische Punkt war. Kann natürlich auch die Selbstjustiz gewesen sein, die ja auch damals immer ein Dorn im Auge der deutschen Behörden war. Ich weiß nicht genau, aber das waren so. Wahrscheinlich war es beides, aber das sind zumindest die Momente hier gewesen, bei denen ich dann doch noch wieder so ein unangenehmes Gefühl gespürt hatte. Also da schafft es der Film tatsächlich, mich auch durchaus noch mitzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Leidenstortur ist ja schon mitgehend, also auf jeden Fall. So drüber es teilweise auch ist, aber auf jeden Fall ist es mega unangenehm, gar keine Frage, ja. Ja.
Ja. Das gehört auch schon, ich meine, man sieht jetzt irgendwie nicht keine so krass expliziten Szenen. Das war auch wieder so eine Sache, die mich dann doch überrascht hat, wie, also immer im Rahmen des Kontexts von dem, was wir hier generell besprechen natürlich, ne, aber wie zahm der Film dann doch für eine komplette Stunde war, ne? Also wir haben am Anfang so, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, werden halt die ersten Opfer, werden halt stranguliert komplett mit einem Seil, der Lady Gaga verschnitt dort und ihr Freund, der Charlie, der wird halt einfach so komplett enthauptet, so mit einer Machete aus dem Nichts, was halt auch super brutal war, wenn auch nicht gut getrickst, aber das war übrigens ein funktionierender Jumpscare für mich, weil damit, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, erschreckt man sich, glaube ich, total von dieser Enthauptungsszene, aber das ist halt super hart und dann passiert eigentlich auf dieser Ebene fast eine ganze Stunde lang gar nichts mehr, ne? Das sind dann halt wirklich diese Erniedrigungsszenen, die dann eher im Vordergrund stehen.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen immer, wenn auch von so viel Splatter im Film gibt's eigentlich gar nicht, wirklich, muss man sagen. Und naja, also zahm ist natürlich die Frage, also ne, wie du schon sagst, man sieht auch von den Erniedrigungen jetzt nicht so explizit viel, was ja auch nicht schlimm ist, es reicht ja, was angedeutet wird. Aber klar, wenn man sich, keine Ahnung, dagegen ein I Spit on Your Grave Remake halten oder so, ne, oder ein Last of the Left Remake, wie da auch die Welten schon völlig andere Welten auch in dem Subgenre sind, was da
also selbst
da
selbst halt die Originale, ne, haben ja quasi die Vergewaltigungsszenen ja wirklich on-screen ja, gezeigt, was genau, jetzt genau. In dem Sinne nicht so krass nicht so dargestellt prägnant, ist.
Nein, es wird ja. eher angedeutet, mal von weiter weg oder so, aber es ist trotzdem unangenehm genug so. Aber ja, auf der reinen visuellen Ebene, so von der Gewalt her per se, ist es gar nicht mehr so krass, also beziehungsweise ist es gar nicht so krass, wie man es vor allem in Erinnerung hatte, finde ich. Ja, ja, absolut.
Aber die wahre Tonalität, die zeigt sich dann ein paar Minuten später wieder, wenn der Film sich denkt so, ja, machen wir doch einfach mal so ein paar klassische Sylvester Stallone Rocky Trainingsmontagen mit den Brüdern, wie sie dort einfach trainieren dort im Wald.
Das
mit Musikuntermalung.
So, ja, ja, es ist so drüber. Also das ist dann wieder komplett Trauma. Da gehen wir komplett wieder rein und das sticht sich halt auch schon so ein bisschen, muss ich sagen, ja.
Vor allem, weil das halt wirklich quasi direkt nach den Vergewaltigungen kommt, ne? Und das ist halt dann schon so. Da denke ich mir dann wieder, ja, okay, was ist denn jetzt die Botschaft des Films? So, macht jetzt einen Film über, wie schlimm sexuelle Gewalt ist und diese Erniedrigung oder sollen wir jetzt lachen? Das ist halt so, ich finde, der Film findet nicht so richtig diesen Punkt, ne? Was er jetzt wirklich will, so richtig.
Nee, und das ist halt das Ding. Also, das wussten sie, glaube ich, selber nicht so richtig. Wobei gleich, können wir gleich mal sprechen, im Revenge-Part denkst du es dann wieder doch. Aber diese zwei Welten aus Rape and Revenge und dieses Troma-eske, abstrakt alberne, das passt halt einfach nicht zusammen. Das geht halt nicht einher und trifft dann eben, also macht dann auch eine falsche Tonalität auf, die man halt nach so harten Szenen dann auch, wo man mitfiebern soll, und die sexuelle Ausbeutung und so zeigen, einfach einen falschen Eindruck und das, es passt, es geht halt nicht einher, nee.
Was mich auch gestört hat, war so der Mangel an Mysterium. Ich finde, das war das, was ich eben schon angedeutet hatte, also immer wenn es um den Überlebenskampf der jungen Frauen geht, dann hat der Film für mich persönlich so eine Art Spannung erzeugt, zumindest so, dass ich Mitleid habe und dass wir mitfiebern können, aber der Film legt seinen Fokus eben doch deutlich mehr auf die Hillbillies dann dort, also auf die beiden Brüder und die Mutter. Und das ist dann halt echt langweilig gewesen und hat mich teilweise auch echt genervt durch dieses Überzogene dabei. Und weil halt nichts, also du erfährst nichts Neues mehr, ne? Also sie verbringen ja dann irgendwie noch ein paar Sekunden damit, dass sie diese Queenie einführen. Auch so eine Wald- und Wiesenlegende dort quasi, dass dort, war Queenie die Schwester von der Mutter? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber dass die dort irgendwie noch
im Wald haust. Die Schwester der Mutter soll das sein, genau.
Ja. Sowas, genau, dass die dort irgendwie noch im Wald ihren Schabernack oder Unfug oder Spuk treibt. Vielleicht hätte man da ein bisschen mehr machen müssen, aber ansonsten erfährst du halt gefühlt ab Minute 30 nichts Neues mehr. Da wird plötzlich nicht irgendwie irgendwas aufgedeckt, da kommt nicht irgendwie noch ein Twist oder irgendwie sowas. Und dafür, dass man dann so viel Screentime für die TäterInnen sozusagen opfert, passiert mir zu wenig mit denen. Also da wird halt nichts draus gemacht, da ist auch irgendwie keine Katharsis bei, dass zum Beispiel irgendwie einer von den beiden Brüdern plötzlich merkt, okay, das ist totaler Mist, was wir hier tun und so weiter. Oder ich lasse mich doch jetzt hier nicht länger von der Mutter unterbuttern und wehre mich jetzt mal gegen die oder sowas. Was passiert halt alles gar nicht in dem Film. Und deswegen finde ich ihn teilweise echt ermüdend.
Also diese Legendenbildung, ja, das hat ja dann auch noch den Sinn mit dem Ende, dann gleich dazu mehr.
Ja.
Aber ja, da gebe ich dir schon recht. Also dieses, dass man einfach nur das Leben derer sieht, ist halt wirklich boring. Und es ist halt auch wieder das Ding, ne? Es wirft halt die Perspektive falsch um. Weil in so einem Film haben wir ja auch in unserer Spin Your Grave-Folge auch besprochen, der Fokus sollte halt auf den Opfern liegen. So, und hier haben wir einen sehr langen Part, der sich halt mit den Tätern beschäftigt. Aber ja, die sind halt, aber das dann eben in dieser Darstellungsweise eher so klamaukig drüber, bisschen albern, bisschen, ja, guck mal, die lustigen Hillbillies irgendwie, die halt gerade noch irgendwie vergewaltigt und gemordet haben. Ja, und dann wird es irgendwie auch dröge, weil die auch nichts zu erzählen haben einfach. Da passiert ja auch nichts weiter. Also ja, gehe ich komplett mit.
Ja, und das ist dann halt immer so ein bisschen schade, weil ich sehe schon, dass der Film da ein paar Kommentare, haben wir ja schon ein paar rauskristallisiert, abgeben will und auch durchaus ein bisschen subversiv umgeht mit seinen Themen und auch smart teilweise. Also allein, was im Hintergrund passiert, das ist mir jetzt auch erst zum ersten Mal so richtig aufgefallen, diese ganzen Werbeclips, die dort laufen im Fernsehen oder generell alles, was dort in irgendwelchen Bildschirmen und Fernsehern dort läuft, ist ja halt eine ganz klare Kritik an die Konsumgesellschaft. Und das sieht man ja später auch an dem, in der aus der 1980er Sicht in der Zukunft häufig replizierten Mordsequenz mit dem Fernseher dort, also das ist ja auch kein Zufall, wenn jemand mit dem Fernseher getötet wird, das wissen wir ja spätestens aus Nightmare on Elm Street 3, will ja. Das ja auch irgendwas aussagen, ne? Und das tut es hier auch so ein bisschen im Film. Und das ist dann so ein bisschen schade. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn hier so ein bisschen Trauma-Humor mit drin ist und so weiter, aber wie du auch schon gesagt hast, irgendwie fehlt hier so ein bisschen das Gleichgewicht. Ne? Der Film macht einerseits, zeigt uns ein paar ziemlich harte Szenen, die einfach für sich einzeln genommen super unangenehm sind. Dann gibt's aber eben diese Rocky-Trainingsmontagen, die sich halt über alles und jeden lustig machen dort. Und dann gleichzeitig willst du aber auch wieder die Konsumgesellschaft oder die Gesellschaft an sich kritisieren dort. Das ist ein bisschen viel für einen so einen Film, gerade wenn man eben dieses Gleichgewicht nicht richtig so auf die Reihe bringt. Ne?
Ja, es ist vor allem so ein, soll's dann halt heißen, ja, die Medien haben sie zu dem gemacht, was sie sind. Es ist halt dieses das Entertainment, was sie im Fernsehen sehen, die Gewalt müssen sie halt dann ausüben, um sich halt dann im realen Leben damit zu erheitern. Ist das die Aussage irgendwie? Aber es kommt halt nicht richtig rüber. Ist das die Aussage? Okay, dann mach sie aber deutlicher, ne? Und es vermischt sich alles ein bisschen. Und der Film kriegt da halt keine klare Kante hin einfach.
Ja, dann ist es so, dass eine der jungen Frauen, nämlich die Jackie, beim Fluchtversuch ums Leben kommt und dort nochmal gefoltert und getötet wird im Wald. Und das passiert ungefähr, glaube ich, nach einer Stunde. Und dann haben wir den Showdown, das letzte Drittel des Films, die letzten 20 Minuten, den der Film dann klassisch für das Genre vom Rape-Part in den Revenge-Part übergeht. Und da dann auch wirklich nochmal losledern darf. Also die Mordmethoden der zwei verbliebenen jungen Frauen von Trina und von Abby haben es durchaus in sich. Also sie bringen dann zunächst den Adley um. Der kriegt eine Antenne durch den Nacken geschoben und wird dann mit so einem Metzgerbeil so ein bisschen bearbeitet und bekommt dann, und das ist dann, da eröffnet dann der Film auch noch seine leicht feministische Botschaft noch so ein bisschen, wenn er mit seinen Mund ausgestopft wird mit Binden und er damit zum Ersticken gebracht wird, weil sie ihm mehrere quasi Menstruationsbinden in den Hals schieben.
Ja, und das meine ich halt, ne? Also da macht er halt diese, aber wirklich, das hat ja eine Aussage. Das machst du ja nicht einfach so. Das heißt, da ist die Intention ja da, hey, wir zeigen jetzt hier mit Female Empowerment quasi, dass wir zurückschlagen. Also die Awareness dafür war ja bei den Filmemachern da, sonst würdest du so eine Szene nicht bringen. Dann hätte er auch einfach eine Axt in den Kopf kriegen können, ne? Also da wurde ja mitgedacht. So, er kriegt natürlich einen Beil in die Eier und er kriegt die Binden ins Maul. Da ist ja ganz klar, wir kämpfen mit den weiblichen Waffen quasi in Anführungszeichen, ne? Aber das wird ja nicht zufällig gewählt. Also die Ebene hat er ja drin, aber es verpufft halt dann immer so ein bisschen eben, wenn er das halt dann mit das Leid mit den Albernheiten vermischt so irgendwo. Aber dass ja Gedanken gemacht wurden irgendwo, um das so ein bisschen zu visualisieren, so dass jetzt die Frauen zurückschlagen, das war ja gegeben.
So sieht's aus. Ike hält ein bisschen länger durch, den kriegen sie nicht so schnell klein. Das ist, glaube ich, so die bekannteste Szene des Films, würde ich sagen, der quasi, ist es Chlorreiniger oder Abflussreiniger, irgendwie solche Reinigungschemikalien runterschlucken muss und dann erstmal teilweise seine Innereien so ein bisschen ausspeit. Das habe ich tatsächlich anders in Erinnerung gehabt, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber in meiner Erinnerung endet der Kill tatsächlich auch damit, dass er wirklich irgendwie seinen Darm oder seine Gedärme auskotzt von diesen Chemikalien, was ja gar nicht passiert im Film. Also da siehst du mal, wie die eigenen Legenden irgendwann zur Wahrheit für einen werden.
Ja, voll. Und wenn das schon die Prüfer gesagt haben, dann weißt du, was auf dem Schulhof los war, ne? Das ist wirklich das perfekte Beispiel dafür. So, da wieder was reindichten, alle so, oh, da kotzt alle seine Gedärme raus und es passiert dann einfach nicht. Ja.
Nee, und das überlebt er dann eben noch und bekommt dann den Fernseher über den Kopf gezogen und anschließend noch mit so einem, und das hatte ich grafisch in Erinnerung. Das passiert dann mehr oder weniger aus seiner Perspektive, also fast schon offscreen, bekommt er dann noch so ein elektrisches Brotmesser oder Fleischmesser noch mehrfach ins Gesicht gerammt und stirbt dann daran. Aber es ist in der Summe
das klingt viel härter, als es ist. Aber also grafisch gesehen, das klingt jetzt alles, wenn man es so erzählt, klingt es viel härter, als es im Film aber dargestellt wird. Das muss man schon sagen. Ja, es ist hart, aber es ist nicht so krass, wie man es jetzt glauben würde. Ne? Es ist keine Evil Dead Remake Brotmesser-Szene.
Nee. Aber es ist doch relativ kreativ, finde ich durchaus. Und
ja, das jetzt, auf jeden Fall. Jetzt kein, ist abwechslungsreich.
Verdient jetzt keinen Platz auf meiner irgendwann in entfernt der Zukunft vorgestellten die besten Horrorfilm-Kills aller Zeitenliste. Also das schafft er nicht, aber es ist durchaus interessant, was hier alles so benutzt wurde. Auch die schöne Stromrüstung mit dem Fernseher, das sieht doch alles ganz nett gemacht aus. Und am Ende schnappen sie sich auch noch die Mutter und die bekommt jetzt nicht den spektakulärsten Kill, aber dann schon fast einen witzigen Kill, weil sie nämlich quasi mit so einer Art Gummipuppe erstickt wird und quasi also eine unsichtbare aufblasbare oder durchsichtige aufblasbare Gummibrüste. Damit wird sie quasi erstickt. Also das wird, wenn die Leute den Film nicht kennen, wie sollen sie sich das jetzt vorstellen, was ich gerade erzählt habe? Aber ich kann es nicht besser beschreiben. Es ist ja das, ne? Das sind so Gummibrüste.
Sie wird von Gummibrüsten erstickt, ja. Also ja. Mit Gummibrüsten. Ja, und die, also die sind nicht an einer Frau dran, ja. Sondern das sind wirklich wie so, ja, so wie so ein Plastikspielzeug, so ein Scherzartikel ja. Quasi. Und
ja.
Mit denen wird sie erstickt, ja. Es ist sehr absurd.
Das ist zumindest einer der Kills, die eben nicht auf einen Spezialeffekt basieren und deswegen funktioniert der vielleicht noch ganz gut. Bei den anderen muss man halt sagen, die sahen damals, ne, haben wir vorhin schon mal gesagt, auf VHS halt echt besser aus. Das ist natürlich, wie gesagt, ich muss immer an die Worte denken, weil ich ihm eigentlich nicht recht geben will. Das hat er schon vor Jahren gesagt. Auch unser geschätzter Gast und Freund Dominik, der gesagt hat, dass er die Filme alle gar nicht in so guter Qualität haben will, irgendwie auf Blu-ray und UHD, weil halt so vieles auch entlarvt wird dadurch. Und das ist hier so ein Film, da würde ich ihm tatsächlich auch recht geben, weil ja, die Bildqualität ist jetzt super von dem Film, aber die Effekte sind halt echt nicht gut. Ob es die Enthauptung am Anfang ist, die ist halt echt, ne, die rollenden Köpfe dort, die Attrappen, die sehen alle schlecht aus. Ob es der Abflussreiniger ist, das ist alles nicht besonders geil, ne? Muss man schon so sagen.
Nee, das ist alles schon, das ist sehr handgeklöppelt, aber halt eben, da merkst du halt mit den Mitteln, die sie hatten, das war nicht so viel. Ne, das ist irgendwie alles Mühe, ein bisschen versucht Mühe zu geben, aber es ist alles sehr rudimentär und du siehst die Effekte halt ganz klar und gut sind sie leider nicht, nee. Also sie sorgen nicht für eine gute Immersion.
Mir ist übrigens noch eingefallen, der Adley wird ja nicht nur mit dem Fleischerbeil so ein bisschen angehackt, sie hauen ihnen das Fleischerbeil ja sogar in die Hoden sozusagen oder ins Gemächt rein, was ja dann auch noch passt zu dieser feministischen Botschaft.
Ja, habe ich ja eben gesagt, genau.
Hast du schon gesagt, ja, okay.
Genau, hatte ich ja gesagt, genau, er kriegt das in die Eier natürlich, das ist symbolistisch und dann eben die Tampons so, ja, das hat ja, wie gesagt, das hat einen Gedanken zumindest.
Das können jetzt unsere Devils and Demons Protokollisten können das jetzt notieren, dass ich die jetzt auch mal nicht zugehört habe.
Bitte vermerken, Kalender eintragen am Muttertag.
Ja, ja. Sehr gut. Wie fandst du denn jetzt diesen Showdown? Hat er für dich gewirkt? War das vielleicht auch so ein bisschen auch wieder ein Ungleichgewicht, dass wir halt quasi eine Stunde lang irgendwie kein Splatter, kein Gore hatten? Und ganz ehrlich, man guckt diesen Film halt schon hauptsächlich deshalb. Und dass dann noch so viel dann wiederum in den Schlussakt reingepackt wird. Hast du mitgefiebert? Hast du eine Genugtuung gehabt für die Frauen, die du dabei empfunden hast, als sie sich gerecht haben? Hat es für dich funktioniert?
Insgesamt auf jeden Fall. Also nachdem, man ist ja auch dann froh endlich, dass das passiert, nachdem diesem Mittelstück, ja. Das halt so ein bisschen dröge ist. Nee, auf jeden Fall. Der Revenge-Part gefällt mir eigentlich ganz gut. Also er ist schon dann spannend. Wie gesagt, man hat ja schon dann, mittlerweile fiebert man dann schon auch mit den Mädels ja mit. Und dass die eine dann eben auch dann stirbt, ist natürlich auch super, super schlimm. Und dass die anderen dann eben rot sehen und jetzt dann wirklich durchdrehen und zurückschlagen, ist dann auch schon so dieser Fuck-Yeah-Part irgendwo. Und die Rache auf jeden Fall ist befriedigend so, weil die Typen sind ja auch maximal widerlich oder die ganze Familie ist halt absolut ekelhaft und ja, durchtrieben und man ist froh, wenn sie dann das Zeitliche segnen. Und wie gesagt, die Kills sind auf jeden Fall auch cool, wie gesagt, nicht sonderlich hart, aber kreativ und haben zumindest ein bisschen Gedanken. Und da ist eine Dynamik drin, da passiert auch was, da ist Bewegung da endlich drin. Und dann macht der Film auch in Anführungszeichen Spaß, ne? Aber es rettet halt so ein bisschen dann eben diesen drögen Mittelpart. Und von daher, ja, für mich funktioniert der Revenge-Part auf jeden Fall, ist so mit das Highlight am Film schon, ja.
Ich habe mich ein bisschen noch gewundert über die Botschaft am Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob die uns einfach sagen wollen, ja, auch in der Gesellschaft, es sind nicht immer alle Bösewichte so, wie ihr euch das denkt irgendwie, sondern es können auch manchmal Leute sein, von denen man es nicht denkt, dass sie so abartig oder abgrundtief böse sind. Das ist diese Katharsis von Abby am Ende, weil sie sich ja dann auch, als sie die Mutter sozusagen umbringt und erstickt, sich ja auch wieder erinnert an das, was sie mit ihrer eigenen Mutter durchmacht, die ja auch so eine Herrscherin dort im Haus ist, so eine alte, kranke Frau ist, die immer alles bestimmen will und die Herrschaft sozusagen auch über ihre Tochter haben will und sie halt nochmal extra wütend macht sozusagen am Ende. Und ich habe mich dann gefragt, ob das am Ende diese Abby-Katharsis uns das als Botschaft mitgeben soll, dass auch die vielleicht von der Gesellschaft so als lieb und nett dargestellten Menschen in Wahrheit durchaus auch abgrundtiefe Boshaftigkeit offenbaren können.
Ja, verstehe, was du
oder
meinst.
Oder ob der Film da einfach nur pseudomäßig noch irgendwie eine Ebene öffnen will, ich weiß es nicht.
Aber, ich weiß es nicht. Also ich glaube, für mich ist es einfach, er schließt die Klammer halt zu ihrem Arc, zu ihrem Story-Arc irgendwo, dass sie halt auch fast so ein Trauma hat irgendwie. Aber ich meine,
befreit sie sich quasi von ihrer eigenen Mutter?
Stellvertretend? Genau, so ein bisschen. Also du merkst ja auch, wenn sie die Mutter erstickt quasi, dann ist sie so richtig fierce und so richtig drin. Und danach erschreckt sie sich ja voll vor sich selbst, als sie dann tot ist und bricht halt in Tränen aus. Ich glaube, sie wollte in dem Moment auch irgendwie was verarbeiten. So, ich glaube, das soll so ein bisschen angedeutet werden, aber ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil der Film hat nicht so eine tiefe Message, ehrlich gesagt. Es ist eher so ein kleines, dass sie ihr eigener Story-Arc da so ein bisschen abgeschlossen wird, so dass sie ihr eigenes Trauma in Anführungszeichen so ein bisschen verarbeitet damit. Und gleichzeitig wird ja gesagt, ja, guck mal, das Böse kann selbst hier einfach so eine einfache Mütterchen auf dem Land sein, so. Das muss nicht immer der maskierte Jason sein. Es kann einfach so ein armes, kleines Mütterchen sein, die hier sadistische Züge auslebt, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen das, aber ich würde da jetzt nicht zu viel reinzollen irgendwo.
Apropos der maskierte Jason. Ist es Zufall? Wir wissen es nicht genau, aber wir haben es schon gesagt. 1980, eine Straßenseite, Freitag der 13., andere Seite Muttertag. Beide Filme enden auf dem Freeze-Frame-Jumpscare. Hier in
das
dem Fall
halt
kommt
wirklich, also, ja.
Es kommt das hier ist nicht also, der, ja. der Baby Jason aus dem See gesprungen, sondern Queenie, also die Schwester der Mutter, kommt aus dem Gebüsch gesprungen und es will uns suggerieren, dass unsere zwei überlebenden Frauen dann vielleicht doch nicht mehr den Weg aus dem Wald geschafft haben. Hast du dich erschreckt? Hat sich deine Freundin erschreckt?
Ich wusste es ja noch, ich kannte es noch, ich wusste mir genau, wann es kam. Also irgendwie ist es schon überraschend, es knallt schon überraschend rein. Der Film hat so zwei, drei Szenen, die sehr überraschend sind. Am Anfang die Enthauptung, aber auch wenn die beiden Brüder in das Camp jumpen, um sie zu entführen. Das passiert so mitten im Satz. Das kommt so sehr unverhofft, das finde ich ganz gut. Und auch das Ende hier, also diese kleinen Scare-Momente, diese Jump-Scare-Momente sind schon nicht schlecht gesetzt. Die funktionieren eigentlich ganz gut, weil sie wirklich so mitten im Satz sind, ohne Aufbau und so. Aber ich wusste es ja noch. Und meine Freundin hat sich weniger, die fand es einfach nur albern. Aber ja, ey, weil diese Queenie sieht halt auch einfach aus wie so Bigfoot, die da kurz, also könnte auch so Wrong Turn Bigfoot Gefieh sein, dass da aus dem Wald jumpt. Und ey, das ist halt so Freitag 1 Ende Rip-Off wirklich. Also mehr geht ja kaum. Das ist so vom Stil her, von der Stilistik, von allem her, ist es so ähnlich, nur halt nicht im Wasser. Das ist schon sehr, fast schon dreist, ja.
Ja, das ist schon, aber ein interessanter Zufall.
Man tut dem Film jetzt auch nicht so mega, also ja, das ist halt dann dieses typische, ne, okay, doch kein Happy End, es ist ja noch die alte Hillbilly-Schwester da, aber ja, hätte jetzt auch nicht sein gemusst, das ist irgendwie so ein komisches Add-on-Ende.
Ich hatte auch dieses komplette Queenie-Ding auch komplett wieder vergessen.
Ich auch, ja.
Was für ein Ding?
Mir fiel es dann wieder auf, als sie es benannt haben, dann wusste ich es wieder, ach ja, stimmt, das kommt ja noch, dann wusste ich es auch wieder mit dem Ende, aber es hätte auch nicht sein gemusst.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zur Inszenierung. Wie gesagt, die UHD-Veröffentlichung tut dem Film prinzipiell eigentlich ganz gut, weil der Film längst nicht mehr ganz so hässlich wirkt, wie er damals auf mich gewirkt hat. Gleichzeitig werden aber natürlich so Masken und Effekte entlarvt, würde ich es mal sagen. Es sind aber auch ein paar andere Sachen, woran man merkt, André, finde ich, dass es eben eine absolute Billigproduktion war und dass hier vermutlich auch nicht die talentiertesten Leute aus dem Filmgeschäft am Werk waren. Ne? Also ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, dass der Kameramann Joseph Mangin doch noch eine relativ bekannte und große Vita hatte, weil ich finde seine Kameraarbeit, also die Kamera ist halt echt total oft out of focus und da war ich schon ein bisschen verwirrt. Der hat halt auch noch so eben den von uns besprochenen Alone in the Dark gemacht, der hat Alligator gemacht, gut, das sind jetzt auch alles keine Filmklassiker, aber Neon Maniacs und auch einen der ersten Sylvester Stallone Filme, Lords of Flatbush, hat er auch noch gedreht, also er hat zumindest viel gedreht, aber das dürfte relativ wenig mit seinem Fachwerk zu tun gehabt haben und auch die das Editing. Ich fand zum Beispiel diese weirden gelben Transitions, die sind dir bestimmt auch aufgefallen, habe ich auch nicht verstanden, was das sollte, warum immer so eine gelben Blenden waren. Also
das hatte ich das Gefühl, das haben sie sich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, von was abgeguckt. TCM oder so? TCM hat doch auch diese Weißblenden, meine ich immer, die so ein bisschen, wenn sowas, gibt's, oder?
Ja, aber war's gelb? TCM?
Nee, nicht gelb, ja, aber dieses Farbcolor-Rausbrennen-Ding, das hatte, glaube ich, hat das TCM gehabt oder so? Ich weiß es gerade nicht. Ich hatte irgendeinen Film vorher auf jeden Fall. Ich habe das ist auch abgeguckt, aber es sieht halt scheiße aus.
Ja. War eine Idee von Daniel Löwenthal, den wir auch aus dem Sommer noch kennen. Der hat ja das Editing für Friday 4 gemacht, aber auch für andere, vor allem Actionfilme, Invasion USA, Missing in Action, den großartigen Alien in Los Angeles, Mad Men hatten wir auch schon und Silver Bullet, die Stephen King-Verfilmung. Ja, ich sag mal so, auch die Musikuntermalung, ne, diese Synthi-Musik, auch super nervig. Also es ist alles, sag ich mal,
die ist leider, ja, die ist echt nicht gut, nee.
Ist das jetzt nicht, sag mal so, die Inszenierung des Films ist jetzt nichts, was zum Gelingen des Films beigetragen hat. Drücken wir es mal so aus.
Nee, auf keinen Fall. Also da merkst du das Budget halt in allen Ecken und Enden. Das ist alles halt schon eher rudimentär. Mal das Beste versucht, daraus zu machen, aber ja, es ist wirklich nicht so vorzeigbar.
Schauspielerisch fand ich es aber tatsächlich in Ordnung. Ich finde, wie gesagt, die Beatrice Pons, die Mutter gespielt hat, ist für mich eigentlich das Highlight des Films. Und ich finde, das, was die beiden Brüder machen sollten, das haben sie auch gemacht. Und die jungen Frauen, das waren jetzt, wie gesagt, das sind alles Filmstudentinnen gewesen, sind jetzt sicherlich, gehören jetzt auch nicht in unsere Best-of-Liste der besten Final Girls aller Zeiten. Aber ich finde, also daran ist es nicht gescheitert bei dem Film. Also die machen ihre Sache eigentlich ganz ordentlich, fand ich.
Nee, auf jeden Fall, das stimmt schon. Also das geht in Ordnung, ja, finde ich auch. Auch gerade die Mutter und aber auch die Brüder. Also jeder macht so das, was er soll, eigentlich ziemlich gut. Ja. Also eklig sein oder halt wirklich Angst und Panik habend, was auch immer, Rache, Fantasien, Wut. Die Emotionen kommen irgendwie schon rüber. Also da haben sie, das wirkt sehr roh alles, aber das funktioniert.
Ja, ich bin am Ende bei 3 Sternen gelandet. Bei dem Film ist es schon so, ich gucke den gar nicht so gerne irgendwie, weil immer, wenn ich den dann mal gucken will, denke ich so, ah, der war eigentlich eher nervig und so. Ist dann aber am Ende gar nicht so schlimm. Ich finde, der hat seine Momente, der macht manchmal auch Spaß. Du hast es auch schon herauskristallisiert, gerade der Revenge-Part ist dann eigentlich schon durchaus gelungen. Ich fieber mit den Figuren mit, hab Mitleid. Wie gesagt, die Tonalität ist da immer so ein bisschen, ja, baut da so ein paar Hürden auf, die man überwinden muss. Letztendlich, glaube ich, ist der Film für alle Freunde des sleazigen, trashigen Bahnhofskinos, ist das ein guter Film. Bahnhofskino und Reinkultur, wenn man so will. Für alle anderen ist der Film, glaube ich, nicht so empfehlenswert. Der kann, glaube ich, schon ziemlich nervig sein, ziemlich albern wirken, auch gerade aus heutiger Sicht. Man muss schon irgendwie, glaube ich, mit dem André, mit dem Legendenstatus ein bisschen aufgewachsen sein. Man muss, glaube ich, ein bisschen wissen, was da so hintersteckt, was auch eben abseits des Films damit passiert ist. Video-Nasties bei uns, die ganzen Beschlagnahmungen und halt die ganze Videotheken-Ära. Man muss da irgendwas von mitgenommen haben, um den Film, glaube ich, verträglich zu finden. Wie gesagt, ich finde ihn eigentlich nach wie vor ganz nett, trotz all der Schwächen. Man kann ihn ganz gut gucken. Aber wie gesagt, es ist, sage ich mal, den Status, den der Film hat, rechtfertigt er aber trotzdem nicht durch das, was man eigentlich zu sehen bekommt, würde ich mal sagen. Also ich bin bei 3 von 5 Sternen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich bin jetzt bei 2,5 gelandet. Ich finde ihn auch immer noch gut guckbar an sich. Er hat auf jeden Fall seine Härten, er hat auf jeden Fall seine Momente, wie du sagst, so auf jeden Fall. Er baut eine gute Atmosphäre auf, er hat gute Figuren, mit denen man mitfiebert, so Revenge-Part funktioniert gut. Er hat halt diese große Lücke in der Mitte, wo er wirklich halt so sich so ein bisschen hinzieht, sich ein bisschen verläuft. Und halt ja wirklich die Tonalität insgesamt ist mir schon irgendwie doch diesmal mehr aufgestoßen. Weil er einfach sich nicht einig wird und dieses Verwässern von dieser Härte, das finde ich irgendwie in dem Rape and Revenge-Genre einfach ein bisschen schwierig und ja. Zieht einen auch so ein bisschen raus und kam dann immer nicht so ganz rein. Und ich fand es dann teilweise auch ein bisschen zu drüber und ja, auf jeden Fall dieser Mischmasch an Tonalität, der hat mir echt diesmal echt ist mir aufgestoßen, so ist mir echt damals immer nicht so aufgefallen. Und wie gesagt, ein bisschen Leerlauf, auch von der Inszenierung halt nicht immer alles ganz rund. So, aber trotzdem, er hat seine Momente, man kann ihn auf jeden Fall gucken. Er ist immer noch so irgendwo doch ein Classic, weil er hat seine Absurdität, er hat seine Härte und er hat seine kleinen Iconic Moments irgendwie und die will ich ihm auch lassen. Und ja, von daher für mich ist das eine immer noch eine solide 2,5. Ja.
Im Troma-Kanon ist es fast eine 5 von 5.
Im Troma-Kanon ist es eigentlich ein Meisterwerk, ja.
Ja, der Film war für einen großen Verleih natürlich viel zu krass und auch viel zu speziell. Die UFDC brachte den Film ja dann unrated raus, wie sie es auch schon für Dawn of the Dead damals gemacht haben. Der Film bekam ausschließlich schlechte Kritiken, wurde in den wenigen Kinovorstellungen, die hatte natürlich auch kein großer Hit, warf am Ende aber für alle Beteiligten trotzdem einen Gewinn ab. Und das war ja bei Troma ohnehin immer so das Hauptziel, würde ich mal sagen. Wir haben es erwähnt, in Deutschland wurde der Film von der Konstantin gebracht, allerdings eben auch schon gekürzt. Und ja, wie gesagt, am Ende, wir haben es jetzt beide gesagt, kann man die Aufregung und den Kultfaktor des Films wahrscheinlich heute nicht mehr nachvollziehen, wenn man den heute am Tag der Deutschen Einheit zum ersten Mal in seinem Leben guckt, wird da vieles von dem, was wir heute erzählt haben, wohl eher wie eine Fremdsprache wirken, du wirst mal so aus. Aber interessant, bevor wir die Episode abschließen, André, das Franchise, in Anführungszeichen, wurde ja in Deutschland noch künstlich erweitert, tatsächlich ja, durch zwei Sequels, die rausgekommen sind. Muttertag 2, die Söhne sind zurück. Und Muttertag 3 und ich musste auch lachen, weil Muttertag 2, die Söhne sind zurück, hat, glaube ich, letztes Jahr auch irgendwie noch so einen nachträglichen DVD-Release bekommen in Deutschland.
So lustig.
Dabei handelt es sich um zwei finnische Filme. Der eine ist, ich kann es gar nicht aussprechen, Kuu-Atamosonati. Unsere Suomi sprechenden Leute, die können das besser aussprechen. Ich glaube, der hat, ist auf Englisch, The Moonlight Sonata oder so weiter.
Die Moonlight Sonata, also zwei, ja.
Ja.
Der zweite heißt bei uns wiederum witzigerweise der zweite finnische Moonlight Sonata, der heißt bei uns in Deutschland Army of the Dead. Army of Zombies. Ja. Hat aber nichts mit Zombies zu tun, witzigerweise. Das ist so geil. Also ist alles komplett.
Und auch nicht mit Müttern.
Nee, genau. Heißt Army of Zombies eigentlich oder Muttertag 3, aber das nur irgendwie auf einer ganz billigen DVD oder so. Also ist alles kompletter Quatsch. Hat mit dem Original halt gar nichts, alles nichts zu tun. Nee.
Ja, so lief das damals ab. Also davon nicht irritieren lassen. Das sind keine offiziellen Sequels. Die gehören nicht zum Kanon, nicht zum Franchise. Und es gab dann noch ein Remake oder ein loses Remake im Jahre 2010. Ich wollte den eigentlich gestern noch mal rewatchen, habe ich aber leider nicht mehr zeitlich geschafft. Darren Lynn Bousman, den kennen wir ja durchaus aus der Saw-Reihe. Hat ja Saw 2, 3 und 4 inszeniert und der hat hier quasi ja ein loses Remake von Muttertag gedreht, eine moderne Version. Es hat wenig gemein, die beiden Filme, sag ich mal. Es gibt hier diese terrorisierende Mutter, die wird hier von Rebecca De Mornay gespielt und ihre Söhne, die auch wieder Ike und Adley heißen, und die terrorisieren quasi so als Familienclan eine andere Familie in ihrem Kindheitshaus sozusagen und beziehungsweise ist das Kindheitshaus dieser Hillbilly-Familie und da sind halt eine neue Familie eingezogen und damit können die Hillbillys nicht leben und überfallen die dann nachts und foltern und quälen die. Ist jetzt eher ein Psychothriller. Der lag auch echt 2 Jahre auf Eis und kam dann nur ganz limitiert ins Kino und war dementsprechend natürlich auch ein Flop. Ich habe den mal gesehen, das ist allerdings schon 8 Jahre her, fand den aber durchaus nett, hat aber wie gesagt relativ wenig mit dem originalen Muttertag zu tun, bis auf ein paar Namen und den Grundplot so ein bisschen. Hat auch ein paar Härten, ist durchaus auch brutal, der Film. Kann man sich mal angucken, aber ist jetzt auch kein Glanzstück, das man irgendwie verpasst hat, wenn man davon auch nie was gehört hat oder keinen Bock hat, den sich anzusehen. Hast du es mal geguckt?
Nee, den kenne ich gar nicht tatsächlich. Nee.
Für dich könnte der vielleicht interessant sein.
Ja, fahre ich mal auf die Liste auf jeden Fall.
Ja. Auf die Liste mit den 1500 Filmen, die irgendwann mal
vielleicht ganz genau
geguckt werden können. Und ich frage dich irgendwann nochmal. Oder ich setze ihn einfach, ich glaube, du wirst ihn sehen, wenn ich ihn bei uns irgendwann einfach mal auf den Sendeplan setze. Vielleicht ist das
oder die so,
intelligenteste
genau.
Idee. Ja, auf jeden Fall haben wir das noch komplettiert damit. Ich glaube sogar vielleicht, dass der den Leuten, die eben nicht damit aufgewachsen sind mit der Thematik, dass die an dem Remake in Anführungszeichen von Darren Bousman mehr gefallen finden werden als an das Troma-Original. Ja, das soll es im Prinzip auch für heute gewesen sein. Eine Ankündigung noch für nächste Woche, dann sind wir hier auch wieder komplett am Start. Dann sind auch alle urlaubenden Leute wieder da. Wir reden nächste Woche nicht über Alien Romulus, sondern wir machen für euch ein umfangreiches Recap zu unseren Erlebnissen vom Fantasy Filmfest. Da hört ihr dann auch nochmal die ganzen Interviews mit den Regisseuren, die wir interviewt haben, hört unsere Meinung zu den Filmen und auch was wir so auf dem Community-Event und so weiter dort erlebt haben. Das erfahrt ihr nächste Woche. Alien Romulus ist natürlich nur aufgeschoben. Ihr habt ja schon mitgekriegt was heißt, ihr habt mitgekriegt, also ihr selber habt ja Gefallen gefunden an unserer an unseren sommerlichen Ausflug an den Crystal Lake und wir werden das auch noch mit ein paar anderen Filmreihen nochmal machen, dass wir da ein bisschen ausführlicher ins Detail gehen in die einzelnen Filme, werden das noch mit Halloween machen und werden das auch irgendwann wahrscheinlich später im Jahre 2025 mit der Alien-Reihe nochmal machen und werden uns dann Alien Romulus natürlich in aller Ausführlichkeit vorknüpfen und das gefällt uns besser, als wenn wir das jetzt nur so kurz nach Release eher so halbherzig machen, mit einmal gucken und so weiter. Das wollen wir doch lieber in der gewohnten Devils and Demons Manier machen. Okay, das war's für heute. Vielen Dank, André, für deine Zeit. Und jetzt können wir uns dem wahren Feiertag widmen, der heute stattfindet.
Genau.
Wunderbar. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons, heute mit André und mit mir. Macht's gut.
Bis nächste Woche. Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.